Heute kommen wir zum letzten Kapitel des Hosea-Buches. Seit mehr als einem Jahr hören wir jetzt nun die Botschaft an Ephraim und somit auch an das Nordreich. Und dieses Buch war sicherlich eine Herausforderung für uns alle, also nicht nur für den Prediger, weil vieles ein wenig schwer zu erklären war. Aber wir hörten in den ersten drei Kapiteln von der großen Untreue von Gomas in der Ehe mit Hosea, die ja nicht auf Probleme beruhten, sondern einfach auf Untreue von Goma. Und wir lesen davon, wie Hosea ihr immer wieder nachgegangen ist und sogar zum Schluss von ihren falschen Liebhabern wieder losgekauft hat. Doch dies war eine Verdeutlichung auf das Verhalten des Nordreichs Israels, auch genannt Ephraim, in der Beziehung zu ihrem Gott, zu unserem Gott. Denn mit ihm sind sie auch einen Ehebund eingegangen am Sinai, am Berg Sinai. Ab Kapitel 4 lesen wir dann von Gericht und den Folgen, was diese Sünden, diese Abkehr von Gott mit sich bringt. Immer wieder lesen wir, was Israel widerfahren wird. Aber in diesen Kapiteln wird nicht nur deutlich, dass Gott sie abstrafen will, sondern dass er sie in seiner Liebe zu sich zurückrufen möchte. Er möchte sie bei sich haben, aber eben nicht einfach so. Gott kann nicht einfach Sünde ignorieren. Und das muss das Volk erkennen. Wir konnten sehen, wie sehr Gott die Sünde ernst nimmt. Sie ist ihm nicht gleichgültig und sagt, so wie wir es bei unseren Kindern vielleicht mal tun, ja, ist alles nicht so schlimm. Das wird schon wieder, das ist nur so eine Phase. Nein, das war nicht nur eine Phase bei dem Nordreich. Es zog sich durch die Jahrhunderte durch, solange wie Gott Propheten zu ihnen schickte. Sie übersahen, dass alles, was sie hatten, von Gott kam. All das Gute, diesen Reichtum, den sie zum Schluss hatten, diese Ruhe, den Frieden, der kam von Gott und nicht durch ihre Klugheit oder ihre eigenen Kraft. Und das sollte auch uns eine Lehre sein, eben dass Gott nicht die Sünde gering schätzt. Und wo Menschen sich gegen ihn stellen, und wird er sich gegen sie stellen, so wie er es gegen das Nordreich getan hat. Und das wird am Tag des Gerichts offenbar werden. Dann, wenn der Herr wiederkommt, um zu richten. Und dass das keine leeren Drohungen sind, die wir dort gelesen haben, das wurde ganz deutlich im Kapitel 14, den Vers 1, Samaria muss es büßen, denn es hat sich gegen Gott, gegen seinen Gott empört. Durchs Schwert sollen sie fallen, ihre Kinder sollen zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Dieses Gericht ist im Jahr 722 vor Christi über das Nordreich hereingebrochen. Die Assyrer eroberten das Land und wer nicht dem Schwert zum Opfer fiel, wurde weggeführt, unter die Völker zerstreut und von dem Nordreich, von den 10 Stämmen, ist nichts mehr zu lesen und dazu hören. Ganz im Gegensatz zu dem Stamm Juda. Niemand sollte jetzt auf die Idee kommen, dass Gott und letztendlich Hosea gescheitert wäre mit ihrer Predigt. Im Gegenteil. Denn das Buch spricht in unsere heutige Zeit hinein. Das gilt natürlich für jedes Buch der Bibel. Es ist nicht immer nur für die Zeit geschrieben, sondern auch für uns. Und unsere Aufgabe ist es, und die Aufgabe der Prediger, das zu verdeutlichen, mit Gottes Hilfe natürlich. Egal, ob Altes oder Neues Testament. Wir sollten nicht meinen, das Alte Testament gilt nur für Israel und für die Völker, die damals gelebt haben. Und erst das Neue Testament gilt für uns. So eine Aussage habe ich leider letzte Woche erst gehört. Und das war ein Pastor, der die getätigt haben sollen. Ist zwar nur Hörensagen, aber dem, der es mir erzählt hat, dem vertraue ich darin. Wir sollten dieses Buch Hosea als Prüfliste sehen und erkennen, wo wir auch als Ortsgemeinde und auch persönlich nicht den Willen Gottes erfüllen, vielleicht sogar uns von ihm abgewandt haben, weil wir auf unsere Wege vertrauen, anstatt auf Gottes Wege. Und das wird besonders deutlich im letzten Vers dieses Buches, Kapitel 14, Vers 10. Ich fange mal heute mal ganz hinten an. Wer ist so weise, dass er das einsehe, und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihm in Zufall. Lasst uns noch einmal beten. Herr, schenk uns Weisheit, denn wir brauchen sie und wir dürfen darum bitten. Hilf uns, dass wir dein Wort recht verstehen, dass wir es nicht gering schätzen, sondern darin erkennen, wo wir stehen und Buße tun. Dass wir zu dir umkehren, wieder auf dich schauen, dich anbeten, dich lieben. Amen. Ich möchte uns nun die letzten 9 Verse lesen aus dem Buch Hosea, Kapitel 14, ab Vers 2 bis 10. Hosea, Kapitel 14, 2 bis 10. Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn. Sprecht, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich will für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie eine Lilie und Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Schößlinge sollen sich ausbreiten. Es soll so schön werden wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Die unter seinen Schatten wohnen, sollen wieder Getreide hervorbringen und blühen. Und der Weinstock wie der Weinstock und so berühmt werden wie der Wein vom Libanon. Ephraim wird sagen, was soll ich künftig noch mit den Götzen zu schaffen haben? Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie eine grünende Zypresse. Er soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Wer ist so weise, dass er einsehe, und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Hier in diesem Kapitel ab Vers 2 finden wir eine wunderbare Beschreibung von der Zukunft Israels, einer herrlichen Zukunft. Es ist der Wendepunkt in Israels Leben. Es ist der Ruf zur Umkehr, der endlich eine positive Reaktion hervorgebracht hat. Vor allen Dingen in den Herzen, nicht nur in den Gedanken des Volkes. Das Volk kommt zu einem Schuldbekenntnis und bekehrt sich zum Herrn. Und die Antwort des Herrn heißt: Herrlichkeit für Israel, eine Herrlichkeit, die ihren Ursprung in Gott hat. In diesem Vers haben wir auch einen Leitfaden für uns, nämlich erstens, warum Bekehrung? Warum ist Bekehrung nötig? Zweitens, wie sieht Bekehrung aus? Und drittens, was Bekehrung bewirkt? Die lange Anklage, die der Herr seinem Volk von den vorangegangenen Kapiteln vorgehalten hat, endet mit einer wunderbaren Aussicht auf die Zukunft, einer herrlichen Aussicht auf die Zukunft. Im folgenden Abschnitt sehen wir das Ende der Wege Gottes mit seinem Volk. Hier finden wir keine Gerichtsankündigung mehr, wie in den anderen Kapiteln. Kehre um, oder wie Luther es schreibt, bekehre dich zu dem Herrn, deinem Gott. Hosea fordert Menschen zur Umkehr auf, die Gott eigentlich kennen. Das sind ja keine gottfernen Menschen gewesen, im Sinne von, ja, wir wussten ja nichts von dir. Sie wussten sehr wohl, wer Gott ist. Sie hatten das Alte Testament. Israel hat in seiner Geschichte mehr als irgendein anderes Volk die Fürsorge Gottes erleben dürfen. Oder kennen wir sonst noch ein Volk, das aus der Fremde herausgeführt worden ist, durch die Wüste und in ein Land, das mit Milch und Honig fließen? Ich kenne nur Israel. Gott hat auch mit anderen Völkern gewirkt, siehe Ninive. Er hat ihnen Bußbotschaften gebracht, das schon. Aber ganz besonders eben Israel. Und doch hat Israel zur Zeit Hoseas und auch schon davor kein Leben mit Gott geführt. Obwohl sie Gottes Willen, seine Ansprüche kannten, haben sie nicht danach getrachtet, sie auch zu erfüllen. Sie sind eigene Wege gegangen. Auch heute sehen wir Menschen und Gemeinden, die sich zwar Christen nennen, aber ihr eigenes Leben leben, wie sie es für richtig halten. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das scheint für diese Namenschristen keinerlei Relevanz zu besitzen. Aber genau das, was Paulus hier schreibt in diesem Text, das sollte für einen Christen gelten. Jesus in mir. Wir werden durch Hosea aufgerufen, uns zu prüfen, ob wir mit Gott leben. Oder ist er nur eine Randfigur in unserem Leben, an dem wir nur sonntags gedenken? In meinem Leben, Gott sei Dank, ist es nicht so. All diese Dinge aber, die jene widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. So schreibt es Paulus in 1. Korinther. Das ganze Alte Testament soll uns auch eine Warnung sein. Es scheint, dass Hosea bereits im Geist den Fall des Volkes gesehen hat und auch aus dieser Position sie zur Umkehr zurück aufruft. Und das lässt sich eben aus den Worten zu Fall gekommen ableiten. Aber sie verdeutlichen auch den tatsächlichen, vollständigen Untergang Israels, des Nordreiches. Und die Ursache für diesen Fall liegt in dem Volk selbst. Es ist ihre eigene Schuld. Sie sind die Ursache und nicht irgendwelche unglücklichen Umstände oder Nachbarn oder sonst etwas. Keine Ausrede. Selbst Schuld. Gott hat auch nicht überreagiert im Strafmaß, so wie der ein oder andere das vielleicht mal bei seinem Kinde tut, wenn er eine Strafe erlässt, was er vielleicht mal schlägt, ein bisschen zu feste schlägt, wie es manchmal vorkommt. Meine Kinder kennen sowas, glaube ich, nicht, oder? Lieber nicht fragen. Nein, aber wir reagieren oft zu streng. Aber Gott, der kennt das Maß. Kein zu viel, aber auch kein zu wenig. Es ist Gottes gerechter Zorn über sie gekommen. Die Jahrhunderte der Ermahnung hat Israel nicht angenommen. Und Gott musste irgendwann sagen, bis hierher und nicht weiter. Für Israel war wegen seiner großen Verschuldung eine echte Umkehr erst möglich, nachdem sie dem endgültigen Gericht, was wir in Vers 14,1 gelesen haben, erleben mussten. Es ist wegen seiner Schuld gefallen. Der Herr hätte sein Volk auch lieber vorher schon wieder angenommen in seiner großen Liebe. Aber es war nicht möglich, denn die Liebe Israels war flüchtig wie der Tau. Und jetzt, nachdem sie ihre Existenz verloren hatten, ja, den Tod erlebt hatten, erst jetzt ist eine aufrichtige, eine vollständige Umkehr zu sehen. Die Schuld wird zwar in Einzahl genannt, aber das heißt nicht, dass es nur ein einziges Vergehen gewesen wäre, weswegen Gott das Gericht über sie kam. All die Fehler und Sünden, die sie als Volk getan haben, sind darin eingeschlossen. Der Götzendienst, Unaufrichtigkeit, Heimlichkeiten, Hurerei, Gelage und was es da alles gibt, alles, was Gott ein Greuel ist. Sie bewirkten den großen Fall Israels. Und sie, das sollten sie nun einsehen und umkehren. Bekehrung bedeutet, auf dem Weg, den man geht, umzukehren und in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Es nutzt nichts, wenn man sich 360 Grad wendet, wie es so manche schön sagen. 180 Grad reicht. Zu Gott hin und auf Gott schauen. Zuerst, sagte ein Ausleger, geht ein Mensch mit dem Rücken zu Gott. Wenn er Buße tut, wendet er sich und schaut zu Gott und fragt ihn, was er tun muss, um gerettet zu werden. Genau das ist es. Das wurden auch die Apostel gefragt. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und Petrus erzählt es ihnen. Aber ohne eine Umkehr zu Gott, da gibt es keine Rettung für den gefallenen Menschen. Deshalb beginnt der Segen mit dem Aufruf zur Umkehr durch Buße, dem Gehorchen des Wortes Gottes. In den Versen 3 bis 4 lesen wir dann, wie es weitergeht, was Bekehrung ausmacht, wie sie aussieht. Denn wir dürfen ja nicht einfach stehen bleiben. Umkehr ist der erste Schritt. Und dann muss das Bekenntnis folgen. Und dieses Bekenntnis drückt die Bekehrung aus. Natürlich müssen es Worte sein, nicht nur einfach Handlungen. Und das müssen Worte sein, die der Wahrheit entsprechen, die aus dem Herzen kommen. Das Herz muss gewissermaßen überfließen von dem, die Lippen müssen überfließen von dem, was im Herzen ist. Und das muss deutlich werden, dass es um die Liebe Gottes geht. Sünde muss beim Namen genannt werden. Nicht nur einfach sagen, Herr, vergib mir alle Sünden. Bekenne sie. Und wenn du welche vergisst, der Herr kennt sie, keine Angst. Aber sei dir sicher, dass dies nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis ist, sondern dir soll selbstbewusst sein, was du getan hast. Und das Bekenntnis des Volkes drückt deutlich das Bekehren von der Ungerechtigkeit aus. Sie haben Dinge getan, ohne auf Gott sozusagen Rücksicht zu nehmen. Die Worte, mit denen sie ihr Bekenntnis ablegen, werden ihnen von Hosea quasi in den Mund gegeben. Auf dieselbe Weise können wir Menschen helfen, ihr Bekenntnis in Worte zu fassen. Manche können einfach nicht mehr beten und sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Und dann darf man auch ein vorformuliertes Gebet sprechen. Aber es soll aus dem Herzen kommen. Man soll sich mit diesem Gebet identifizieren, als wären es die eigenen Worte. Und das hat Israel auch getan. Ihr ausgesprochenes Bekenntnis wird mit dem Darbringen von einem Schlachtopfer im Original verglichen. Wörtlich heißt es nämlich, dann werden wir die jungen Stiere unserer Lippen darbringen. Und das deutet auf das Bewusstsein hin, dass Gott ihr Bekenntnis als Opfer annehmen wird. Und das mit der entsprechenden Ehrfurcht im Herzen. Nicht nur ein Schlachtopfer bringen, damit Gott ein Opfer gebracht wurde, sondern mit der wirklichen Überzeugung, ich muss Buße tun. Herr, was kann ich dir bringen? Ich gebe dir das Beste, was ich habe. Sie sind sich bewusst, dass ihre Sünden groß und zahlreich sind und dass ein großes Opfer, und ein junger Stier ist ein großes Opfer, notwendig ist, um all diese Übertretungen vergeben zu können. Aber dieses große Opfer, das reicht nicht aus. Es muss ein viel größeres Opfer gebracht werden. Und dieses Opfer wurde letztendlich durch unseren Herrn Jesus Christus gebracht, weil er sich für uns und auch für alle, die es angenommen haben in der alten Zeit, gebracht hat. Sein Opfer ist groß genug, um alle Sünden bis hin zur größten Sünde vergeben zu können. Keine Sünde ist groß genug, dass der Herr sie nicht vergeben würde. Keine Sünde ist aber auch klein genug, dass sie der Herr nicht vergeben müsste. Das dürfen wir nie vergessen. Wenn du meinst, dass deine Sünden der Küster vergeben kann, dann nur dann, wenn du gegen den Küster gesündigt hast, aber nicht sonst. Gott vergibt die Sünden, nicht ich. Ich kann nur sagen, was in der Bibel steht und dass Gott Sünde gerne vergibt, wenn sie aufrichtig ausgesprochen wird. Wir sollen Worte sprechen. Natürlich kennt Gott unsere Sünden und weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Aber Worte sind für Menschen wichtig, um eine Beziehung auszudrücken. Wenn zwei Menschen nicht mehr miteinander reden wollen, dann kann man zu Recht davon ausgehen, dass ihre Beziehung zueinander zerrüttet ist. Wenn sie sich nichts mehr zu sagen haben, wenn sie im Streit auseinandergehen und nur noch durch Dritte, sprich Anwälte, reden, besonders in der Ehe, also in der Scheidung. Selbst Taubstumme gebrauchen Worte, um sich mitzuteilen. Gebärdensprache. Es ist eine Sprache. Mit der Bekehrung hat sich die Beziehung zwischen Gott und Mensch geändert. Vorher Rebell und Gott. Und aus dieser Rebellion gegen Gott wurde Liebe zu Gott. Und eine Liebesbeziehung verkümmert, wenn nicht miteinander gesprochen wird. Wie gesagt, auch Taubstumme haben eine Sprache. Gott ist es wirklich wert, dass man ihn immer lobt und verherrlicht. Nicht nur beim Bekennen von Schuld oder bei bestimmten Gottesdiensten. Wir haben angesichts seiner großen Gnade und Barmherzigkeit allen Grund dazu. Nichts haben wir verdient. Seine Gnade ist es, die uns rettet. Und nach Bekenntnis und Vergebung ist dann natürlich auch ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit angebracht. Wir können ja nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben und in dieselbe Richtung weitergehen. Wir müssen uns auf Gott zubewegen. Das heißt, weg von dem alten Leben, nach vorne. Gott vergibt keine Sünden, wenn wir die Absicht haben, darin weiterzumachen. Oh, ich habe um Bekehrung, ich habe um Vergebung gebeten und gleich im nächsten Moment, ich habe es schon in den Gedanken, will ich es wieder tun. Das ist kein Bruch mit der Sünde. Wir müssen entschlossen sein, mit der Sünde zu brechen. So steht es in Sprüche 28,13. Und im Bekenntnis ist es wichtig, dass die Sünde eben auch benannt wird. Israel tut das hier. Wir werden nicht mehr auf Assyrien um Rettung hoffen, sondern auf Gott. Auch werden sie nicht mehr auf ihre eigene Kraft oder die ihrer Kriegspferde sich verlassen. Möglicherweise bezieht sich das Reiten auf Pferden auch auf die Unterstützung, die sie aus Ägypten gesucht haben. Mit das Werk unserer Hände meint das Volk die Götzen. Auch denen schwören sie ab. Damit wollen sie nichts mehr zu tun haben. Ein radikaler Bruch. Mit einem Bekenntnis vergleicht sich Israel mit einem Waisenkind und rechnet mit dem Erbarmen Gottes für ein vaterloses, ein elternloses Kind. Sie trösten sich mit den Worten Davids, Psalm 27,10. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Der Herr lässt uns nicht im Stich. Der verlorene Sohn ist das beste Beispiel dafür, wie der Herr das Gleichnis bringt von dem verlorenen Sohn und der wirklich bei den Schweinen gelebt hat, tiefer ging es nicht mehr und zu seinem Vater zurückgekehrt ist, als Knecht dort arbeiten wollte. Und was macht der Vater? Er lässt ihn nicht erst mal ein paar Jahre als Knecht arbeiten, sondern nimmt ihn gleich wieder als seinen Sohn auf. Gibt ihm einen Ring. Du bist wieder Erbe. Das erste Erbe hat er schon verprasst. Und mit diesem Bekenntnis, dass sie von ihren Sünden ablassen wollen, zeigt das Volk Israel, dass sie je das Recht verwirkt haben, ein Kind zu sein. Verwaist. Sie sind keines Eltern, keiner Elternkind. Denn das drückt ja dieses Bild aus. Aber sie hoffen auf das Erbarmen Gottes. Und diese Hoffnung ist nicht vergeblich. Gott ist immer bereit, dem Hilflosen zu helfen. Er will sie beschützen, die keinen Schutz haben. Er kümmert sich um die sich niemand kümmert, und kümmert sich um die, die sich selbst überlassen sind. In dieser Situation wird Israel in der Endzeit sein, und sie werden in Gott finden, was nötig ist. Das ist das Wunderbare. Alles Unheil in der Vergangenheit ist schließlich die Folge der Abkehr von Gott und der praktischen Ausschaltung der Gottes Aktivität in ihrem Leben. Gott war nicht mehr in ihrer kulturellen oder religiösen und politischen Leben eine Figur, die was zu sagen hatte. Sie haben ohne ihn gelebt. Und die Erlösung, sie kann nur in der bewussten Hingabe zu Gott liegen. Von ihm muss das Neue ausgehen und durch ihn muss es auch gewirkt werden. Und zu ihm muss es letztendlich führen. Und die Folgen, die das haben wird, das lesen wir dann in den Versen 5 bis 9, was Bekehrung bewirkt. Nach ihrem Bekenntnis versichert Gott ihnen seine Liebe. Er hat sie wieder als sein Volk angenommen. In Kapitel 1 lesen wir noch, nicht mein Volk, nicht begnadigt. So sollte Hosea seine Kinder nennen. Er nimmt alle Folgen ihrer Sünden weg und ersetzt ihr Elend durch Segnungen, die zum neuen Leben gehören. Seine Liebe war immer da, aber er konnte sie wegen ihrer Abtrünnigkeit nicht zeigen. Jetzt kann seine Liebe wieder fließen, und zwar ungehindert. Er zeigt das, indem er sie reinigt und ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist gibt, wie wir in Hesekiel lesen können. Und in Hosea 14, 5 und 6 sagt der Herr dreimal, was er will. Das erste Ich will hat mit der Vergangenheit zu tun, mit der Sünde, die er weggenommen hat. Das zweite Will hat mit der Gegenwart zu tun, mit seiner Liebe, die sie in diesem Moment gerne erfahren dürfen. Er will sie gerne lieben. Das dritte Ich will hat mit der zukünftigen Herrlichkeit zu tun, wenn sie, das Volk Israel, im tausendjährigen Friedensreich aufblühen und fest verwurzelt sind. Während Israels Zuneigung und Treue zum Herrn wie die Morgenwolke ist und wie der Tau, der früh vergeht, Kapitel 6, Vers 4, will nun der Herr für Israel wie Tau sein, der das Volk zum Sprießen bringt. Vers 6. Und so spielt der Prophet auf die Antwort des Herrn auf das unaufrichtige Bußgebet in 6, 1 bis 3 an und betont damit die ganz andere Wirkung, die der Herr dem Tau geben kann. Hier ist der Tau ein Bild für den Segen und Gott selbst ist der Tau. Und wir wissen, Gott ist ewig, bei ihm gibt es keine Veränderung. Wenn er Tau ist, dann ist immer Tau da. Er kann nicht vergehen. Wenn Gott für sein Volk, das so lange ohne einen Tropfen Wasser war, wie der Tau sein wird, dann wird es blühen wie eine Lilie. Dann wird die Zeit zu Ende sein, in der der Ostwind alles versenkt, was blüht und wächst. Und wenn der Christ Perioden der Trockenheit hat in seinem geistlichen Leben, dann ist das oft Folge eines sündigen Weges. Und nach Bekenntnis und Vergebung entsteht diese Sehnsucht, das Wort Gottes wieder zu lesen. Das ist wie der Tau, durch den das geistliche Leben wieder wachsen kann, wo es wieder zu blühen beginnt, wo man wieder erfrischt wird. Mit dem Tau kann auch das Manna gemeint sein, Und das Manna ist ein Bild für den Herrn Jesus. Das können wir in Johannes 6, 48 bis 51 lesen. Israel wird erblühen wie eine Lilie. Schon früher, in den alten Kulturen, gehörten einige Lilien, zu den ältesten Zierpflanzen und wurden sehr geschätzt. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass so sehr ausgerechnet diese Blume wählte, oder besser gesagt Gott. In der Bibel wird sie nämlich gar nicht so oft erwähnt, sondern nur zu vier anderen Themen. Nämlich beim Tempelbau Salomos, das ist das Thema, da wird sie viermal erwähnt, dass irgendetwas aussieht wie eine Säule, die aussieht wie der Kelch einer Lilie. Dann als Melodievorgabe in dem Psalm kommt es einige Male vor, aber auch immer das gleiche Thema. Und Jesus verwendet es in Matthäus und Lukas als Beispiel für die Herrlichkeit, die Menschen haben dürfen, auch wenn sie sich nicht sorgen. Denn siehe, die Lilie ist prächtiger gekleidet als Salomo. Aber das Hohelied, das vierte Mal, wo es die Lilie vorkommt, beschreibt an vielen verschiedenen Sachen, nämlich achtmal habe ich gezählt, in den verschiedensten Zusammenhängen in diesem Lied, die Lilie. Als Beispiel nimmt es das. Das Lied der Lieder beschreibt aber beispielhaft, bildhaft, die Liebe des Messias zu seinem Volk. Sie wussten ja, dass der Messias kommen wird. Sie wussten nur nicht wann. Sie konnten die Zeit abschätzen, aber den genauen Tag wussten sie nicht. Sie wussten auch nicht offensichtlich, wie er kommen wird. Und dieses Bild der Lilie ist das Bild der Herrlichkeit, das Israel im Friedensreich ausstrahlen wird. Die Lilie ist eine zarte, eine zerbrechliche Blume. Deshalb heißt es dann auch weiter, dass sie Wurzeln schlagen wird wie der Libanon. Und mit dem Libanon ist nicht das Land gemeint, sondern das Gebirge Libanon. Und das ist wiederum ein Bild der Stabilität, der Unverrückbarkeit. Denn einen Berg, den schiebe ich nicht mal eben zur Seite wie einen großen Fels. Israels sichtbare Herrlichkeit wird von diesem unerschütterlichen Fundament Jesus Christus getragen. Das können wir in Daniel 2,44 schon lesen, auch wenn wir den Namen Christi da nicht lesen. Aber seine Herrschaft ist es, die dieses Fundament festigt, auf dem wir auch unsere Gemeinde gebaut haben. Die Herrlichkeit Israels wird sein wie die Lilie und dieses Volk wird so unerschütterlich sein wie das Libanongebirge. Und das für 1000 Jahre. Und dann kommt der ewige, unter dem, der dann regiert, nämlich Jesus. In den Versen 7 bis 8 lesen wir von weiteren Segnungen, die Israel widerfahren und erfahren wird. Und ich denke, sie sind eindeutig, dass ich sie jetzt nicht extra erklären muss. Aber Gott möchte, dass die Christen aber ebenso ein Zeugnis sind in dieser Welt und so wie es Israel im Friedensreich geben wird. Der Geruch, der von einem solchen Zeugnis ausgehend, soll anziehend sein, wohltuend. Die Menschen sollen sich freuen, wenn sie ein solches Zeugnis sehen. Und wir sollen bereit sein, unter der Herrschaft Christi zu leben. Und wenn wir unter der Herrschaft Christi leben, dann stellt auch sich für uns die Frage, welchen Geruch verbreiten wir? Den lieblichen Geruch oder sind wir verdorben, faulig? Es ist zu hoffen, dass wir einen Geruch verbreiten, dem, der ähnlich ist, was den Gläubigen in Rom nachgesagt wird, Römer 1,8. Diese Gläubigen verbreiten den Geruch ihres Glaubens um sich herum. Kennen die Menschen dich, die um dich herum sind, dass du aus dem Glauben lebst? Verbreitest du einen solchen guten Geruch, einen Geruch zur Ehre Gottes? Kommen nun zu dem Vers 9. Und dieser lässt sich in der Hebräischen, und dieser lässt sich verschieden übersetzen. Luther übersetzt es und viele andere, zum Beispiel Septuaginta, Vulgata, Einheitsübersetzung und diverse andere, mit verstehen diesen Vers als Rede Gottes. Ephraim, was soll ich weiter mit dir, mit den Götzen tun? Aber die Schlachterübersetzung sieht es als Zwiesprache zwischen Ephraim und Gott. Und daran möchte ich mich auch festhalten, denn viele sagen, das ist dem Sinngehalt und der Denkweise Hoseas am nächsten. In diesen Versen hören wir ein wechselseitiges Gespräch, eben zwischen dem Herrn und Ephraim. Im ersten Satz spricht Ephraim, er, der den Götzen ergeben war, Hosea 4,17, wird dies sagen. Wer sich wirklich bekehrt hat, für den genügt der Herr Jesus Christus. Wir brauchen nicht mehr. Ich brauche kein schönes Auto, kein herrliches Haus. Ja, ich brauche nicht mal Familie, wenn es der Herr nicht für mich vorsieht. Ich brauche Christus. Er muss an erster Stelle stehen. Und von ihm muss alles ausgehen. Und nicht, was ich will, soll er mir erfüllen, sondern was er mir gibt, das ist nötig. Was können einen dann die früheren Götzen noch bedeuten? Denn auch wir hatten unsere Götzen in unserem Leben. Vielleicht nicht aus Gold und Silber. Vielleicht waren es die Alufelgen am Auto, die Arbeit, das Wissen, was man angehäuft hat in seinem Leben, den Erfolg, den man hatte, die Macht, die man hatte, weil man irgendwo in der Regierung saß. Das alles können Götzen sein, wenn sie nicht dem Herrn unterstellt sind. Und im zweiten Satz gibt der Herr dann eine Antwort auf diese Haltung Ephraims. Zum einen ist er von einer Erhörung die Rede. Der Herr erhört, was bedeutet, dass Ephraim tatsächlich nicht mehr zu den Götzen Zuflucht nimmt, sondern alles sich vom Herrn erbittet. Wer vertrauensvoll zu ihm geht, erhält, was er braucht, nicht was er wünscht. Zweitens hat die Antwort des Herrn damit zu tun, dass er sich um Ephraim kümmert. Er sagt nicht, oh, ist schon in Ordnung und dreht sich weg. Nein, der Herr wendet sich uns zu. Er kommt auf uns zu. Gott sieht ihn mit der Liebe und Güte an und Ephraim darf sich dessen bewusst sein. Auch wir dürfen uns dessen bewusst sein, dass Gott uns in Liebe ansieht, wenn wir aufrichtig Buße tun, wenn wir uns bekehrt haben. Aber Gott wird mit Sicherheit nicht auf Nichtigkeit hören und der Allmächtige wird sie nicht ansehen. Das sagt schon Hiob. Das gilt ebenso für den Christen. Wir dürfen und wir sollen und dürfen nichts mehr mit dem Götzendienst zu tun haben. Und wir sollen auf Gott vertrauen, auf ihn allein. Aber wir dürfen auch wissen, dass Gott uns geben wird, was wir brauchen. Und dass Gott uns in ihm uns als Geliebte annimmt. Besser gesagt, durch seinen Geliebten, nämlich Jesus, annehmbar gemacht hat. Und er betrachtet uns durch Jesus und sieht somit wohlwollend auf uns, obwohl wir es nicht verdient hätten. Dann hören wir wieder Ephraim sprechen. Als Antwort auf das, was der Herr gesagt hat, kann er sagen, dass das Leben in der Gunst Gottes der beste Nährboden ist, um wie eine grüne Zypresse zu gedeihen, zu wachsen. Die Zypresse ist der Baum des Friedensreichs, der den Dornbusch ersetzen wird, wie wir in Jesaja 55,13 lesen. Ein Dornbusch, also ich habe noch keinen Dornbusch gesehen, der wirklich was Grünes hatte. Und der brennt auch nicht mal richtig. Also ich hatte mal eine riesige Hecke bei Martin Loth gehabt, Dornen. Ich hätte nie gedacht, dass sie so schnell verbrennt. Die war in einer Viertelstunde weg. wenn ich eine Zypresse nehme, ein Baum, da habe ich einen ganzen Tag, vielleicht sogar eine ganze Woche mit Holz. Obwohl das ja auch ein schnell brennender Baum ist, im Gegensatz zu Buche oder so weiter. Aber das ist es. Wir sind nicht einfach weg. Gott hat uns nicht ausgelöscht. Und der Dornenstrauch ist auch ein Symbol für die Sünde. Denn unter Dornen sollen die jetzt plötzlich wuchsen jetzt auf den Äckern. Die Tatsache, dass Ephraim hier mit einer immergrünen Zypresse verglichen wird, bedeutet eben, dass er das Leben im Friedensreich symbolisiert. Wir dürfen leben, immergrün. Und von dem zuvor erwähnten grauen Haar in Hosea 7,9, da ist nichts mehr zu erkennen. Frische, Kraft, kein Verfall. Das drückt das alles aus. Wir haben eine Herrlichkeit vor uns. Und dann spricht der Herr wieder. Alles kommt aber von ihm. Nichts von dem, was an oder auf Ephraim zu finden ist, hat sich Ephraim selbst zu verdanken. Und das macht auch der letzte Teil dieses Verses deutlich. Alle Frucht, die Israel hervorbringt, kommt aus dem Herrn. Und nur durch die Gemeinschaft mit ihm ist alles Gute in Israel zu finden und wird es auch erhalten bleiben. Und das gilt ebenso für uns, wie wir aus Johannes 15,5 wissen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr könnt nichts tun ohne mich. Und so ist es. Wenn wir uns von Jesus trennen, dann können wir keine Frucht mehr bringen. Wie gesagt, die Verse aus dem Alten Testament und ebenso natürlich auch die Verse 5 bis 9 gelten nicht allein für Israel. Israel ist der Präzedenzfall, der uns die Liebe und die Gnade Gottes so eindeutig vor Augen führt. Die Gnade besteht in dem Aufruf zur Umkehr. Das ist schon Gnade. Gott könnte uns auch einfach fallen lassen, tut er aber nicht. Er zeigt uns auf, wo wir falsch gehen. Und er will, dass wir uns zu ihm wieder bekehren, damit wir an den Verheißungen, an den wunderbaren Verheißungen Anteil haben können. Auch müssen wir leider immer wieder nach der Bekehrung Buße tun, weil wir immer wieder eigene Wege gehen und denken, ach, das kann ich auch ohne Gott. Hier diese Predigt schreiben, hey Gott, ja, mach ich mal eben. Nein, plötzlich stehen wir an einer Stelle, wo Gott uns ganz deutlich zeigt, bis hierhin, aber nicht weiter ohne meine Hilfe. Manches können wir machen. Ich kann essen, trinken. Da frage ich nicht immer, Gott, geht das so gut? Das ist Automatismen. Aber wir haben Sachen, vor denen wir stehen und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Was ist im Beruf? Wie sieht es aus? Herr, soll ich mich anderswo bewerben? Wie die Frage des Ehepartners. Die erste Frage, die gestellt werden müsste, heißt eigentlich nicht, wen soll ich heiraten, sondern soll ich überhaupt heiraten? Vielleicht willst du mich irgendwo haben, wo ich dann meiner Frau, meinem Mann gar nicht mehr zugänglich bin. Vielleicht soll ich als Märtyrer sterben. Wenn das dein Wille ist, Herr, ja, danke. Herr, wo du mich haben willst, da will ich hingehen. Und du sollst nicht mit mir mitgehen, sondern ich will dahin gehen, wo du bist. Deine Wege, da kommen wir noch zu, sind wahr, richtig. Manchmal ist es aber auch so, dass wir seinen Verheißungen nicht völlig vertrauen. Gilt das auch für mich? Nein, ich bin so schlecht, das kann nicht für mich gelten. Freunde, liebe Zuhörer, das ist auch eine Form von Stolz. Und den Stolzen widersteht Gott. Wir glauben nicht, dass er uns liebt. Doch, siehe Israel, siehe das Buch Hosea. Lies das Buch Hosea, wenn du glaubst, dass Gott dich nicht liebt. Bei Israel, dem Nordreich, hätte er allen Grund gehabt, sie nicht zu lieben. Kein guter König, keine vernünftigen Priester, kein Volk, das ihn sucht. Einzelne mögen da gewesen sein. Und doch hat Israel eine Aussicht. Nicht eine Aussicht der Strafe, sondern der liebenden Annahme in Christus, in Gott. Aber wenn wir an seiner Liebe zweifeln, an der Verheißung zweifeln, dann wollen wir wieder eigene Wege gehen. Dann schauen wir wieder auf uns, anstatt auf den Herrn. Und somit gehen wir wieder in die Irre. Wir fangen an, ihn in Frage zu stellen und wir denken, ja, so viel Segen habe ich ja jetzt nun nicht erlebt, wie hier beschrieben ist. Aber dabei liegt der Segen ja nicht auf unserer Kraft. Es liegt nicht auf unserem Segen, sondern der Segen liegt auf dem Glauben, auf dem Gehorsam diesem Glauben gegenüber. Kehr um, geh zurück zu Gott, wenn du wieder auf dem eigenen Weg bist. Bei ihm ist der Segen schon hier, jetzt auf Erden. Nicht in der Fülle, nicht in der Vollkommenheit, wie wir ihn einst erleben dürfen, wenn er kommt und die Seinen zu sich holt. Bei ihm werden wir Kraft, Zuversicht und Frieden finden in Fülle, mehr als wir uns vorstellen können. Wir sind schon froh, wenn es mal eine Woche ruhig und ohne Streit zugeht und sehen da einen Segen Gottes drin. Da wird gar kein Streit mehr sein. Ich habe mich heute Morgen noch mit meinen Kindern gestritten. Wegen einer Kleinigkeit. Und das wird da nicht mehr sein. Am Tag des Gerichts werden wir ohne Umkehr nicht bestehen können. Das ist die Botschaft des Buches Hoseas. Und in diesem letzten Kapitel haben wir Verheißungen über die Fülle des Segens Gottes, den Gott uns zukommen lassen, lesen dürfen. Aber die Voraussetzung ist umkehren. Eine ganz kleine Tätigkeit, das ist nichts Großes, möchte man meinen. Es ist auch nichts Großes. Ich muss zu Gott sagen, Herr, nimm mich an. Ich möchte uns zum Schluss noch einmal Hosea 14,10 lesen. Wer ist so weise, dass er das einsehe, und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig, und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Die Frage in diesem Vers ist an uns gerichtet. Und es stellt sich automatisch die nächste Frage. Was wirst du jetzt damit machen? Wirst du dich zu Gott, dem Herrn, zu Jesus Christus bekehren? Oder gehst du deinen eigenen Weg weiter, der dich mit Sicherheit in die Irre führt? Von deiner Antwort, von deiner Reaktion hängt alles ab, wie dein ewiges Leben aussehen wird. Amen. Lasst uns noch einmal zusammen beten. Wir stehen auf dazu. Großallmächtiger Gott, du hast Gutes mit uns im Sinn, aber nicht, weil wir so gute Menschen sind. Wir sind Sünder vor dir, Herr. Wir waren es und wir neigen auch jetzt noch dazu, obwohl du uns gerettet hast und wir diese Rettung auch in Anspruch nehmen. Und doch gehen wir so oft unsere Wege allein, ohne dich. Zeige uns, mach uns weise, dass wir erkennen, wo wir falsch gehen. Dass wir umkehren und auf dich wieder schauen. Deinen Weg gehen, der doch so herrlich ist. Hilf uns, dass wir es verstehen, dass wir klug sind, was wir im Buch Hosea gelesen haben. Und es in unserem Leben anwenden, zu deiner Verherrlichung. Und auch zum Segen für andere. Dir gehört die Ehre, Lob und Dank und unsere Liebe, jetzt und in Ewigkeit. Amen.